Es ist Weinzeit. Die Weinlese ist in vollem Gange. Land auf, Land ab gibt's Weinfeste und Weinköniginnen, die gekürt werden. All das gibt zu erkennen, dass der Wein nicht nur ein Getränk wie jedes andere ist. Vielmehr ist er ein fester Bestandteil der europäischen Kultur, der sich seit Jahrhunderten großer Beliebtheit erfreut. Daran hat sich bis heute auch wenig geändert. Obgleich die gesundheitlichen Risiken eines übermäßigen Wein- bzw. Alkoholkonsums natürlich bekannt sind. Rund 20 Liter Wein konsumiert der Durchschnittsdeutsche pro Jahr. In Italien liegt der Pro-Kopf-Konsum sogar bei 42 Litern. Zwar ist der Weinverbrauch europaweit in einem leichten Abwärtstrend, doch ist die Faszination des Weines ungebrochen. Woran liegt das? Darüber rede ich mit dem Philosophen Christoph Quarch. Herr Quarch, den Philosophen wird gemeinhin eine gewisse Affinität zum Wein unterstellt. Kennen Sie das, mit einem Glas Rotwein in den Tag zu starten?
Nee, ganz so ist es nicht, aber man kann es tatsächlich nicht leugnen. Also Wein und Philosophie, da gibt es eine schon von alters her bestehende Affinität. Und man muss auch gar nicht so lange nach den Ursachen suchen, denn schon in der ersten philosophischen Institution, die wir in Europa hatten, das war die von Platon in Athen gegründete Akademie, da pflegten die Teilnehmer regelmäßige Symposien, bei denen man eben nicht nur jetzt die neuesten Erkenntnisse und schlauen Ideen austauschte, sondern da wurde eben auch Wein getrunken. Und dieses Wort Symposium, das bedeutet auch tatsächlich ursprünglich gar nichts anderes als gemeinsames Trinken, war aber am Anfang die Bezeichnung einer Kultfeier, die man im alten Griechenland für den Gott Dionysos veranstaltete. Und diesem rauschhaften, gottgeweihten kultischen Feste, die endeten dann schon auch oft in, ja, ich sag mal so, in veritablen Besäufnissen bei diesen philosophischen Symposien. Da achtete man hingegen dann schon auf einen maßvollen Konsum.
Aber gab es nicht auch schon in der Antike kritische Stimmen, die vor den moralischen und gesundheitlichen Kollateralschäden des Weinkonsums gewarnt haben?
Ja, natürlich, die gab es durchaus, aber die konnten sich halt nicht langfristig durchsetzen. Dafür schätzten die alten Griechen einfach diese berauschende und auch begeisternde Wirkung des Weins viel zu sehr. Die sahen darin wirklich etwas Göttliches, ja, dass den Menschen, dass die Sinne des Menschen öffnet und auch den Geist eben bei den Philosophen für neue Erkenntnisse und für Einsichten und Gedanken empfänglich macht. Allerdings nur, und das ist ganz wichtig, solange eben der Weingenuss auch diesen kultischen Kontext behalten hat. Also alleine trinken zum Beispiel war im alten Griechenland etwas, was als ungehörig galt. Man traf sich zum Trinken, man traf sich zum Symposion und dann trank dann in diesem Bewusstsein. Und dieser kultische Hintergrund, der lebt übrigens heute auch in Südeuropa weiter, wo das Weintrinken ja zuweilen immer noch den Anstrich von so einer kollektiven Kultfeier hat und einfach viel, viel mehr ist als, sagen wir so, der spröde Konsum eines Genussmittels. Also denken Sie einfach nur mal an dieses Brimborium, was man in jeder x-beliebigen Enotheka in Italien erleben kann.
Aber es ist ja auch völlig klar, dass Alkoholkonsum einfach gesundheitsschädlich ist. Egal, ob man seinen Schoppen jetzt zu Hause beim Weinfest oder in der von Ihnen gerade angesprochenen Enotheka trinkt.
Je nachdem, welches Verständnis von Gesundheit man jetzt dabei voraussetzt. Also die den Weingenuss kritisierenden Gesundheitsapostel, die haben ja zumeist ein rein körperliches oder auch materielles Gesundheitsverständnis. Die weisen natürlich zu Recht darauf hin, was der Alkohol alles in der Leber und im Gehirn anrichten kann. Aber sie verkennen dabei, dass der Mensch ja nicht nur ein leibliches, sondern auch ein geistiges Wesen ist, ein seelisches Wesen. Und dass eben auch das leibliche Wohlergehen in einem sehr hohen Maß von der psychischen und mentalen Verfassung abhängt. Und genau in diesen Sphären eben, da kann der Wein im rechten Maße zugegebenermaßen genossen durchaus heilsam sein. Das haben übrigens auch die guten Ärzte zu allen Zeiten gewusst, wenn sie ihren Patienten auch mal ein Gläschen Wein verschrieben haben.
Wenn ich mir jetzt aber so das Publikum eines landläufigen Weinfestes anschaue, dann sieht das für mich nicht unbedingt so aus, als würden die Leute dort vor allem auf die heilsame Wirkung von Wein auf Geist und Seele warten.
Okay, das geht mir genauso. Aber nochmal, daran ist nicht der Wein schuld, sondern daran ist der Mangel an Kultur seitens der Teilnehmer schuld. Und das kann man jetzt auch niemandem persönlich ankreiden, also da möchte ich nicht missverstanden. Ich meine, im Zeitalter des Ökonomismus, in dem wir nun mal alle leben, kennen wir eigentlich den Wein nur noch als ein Konsumgut, das dazu taugt, sich mal gelegentlich einen hinter die Binde zu schütten. Aber Weintrinken heißt eben nicht, sich zu alkoholisieren, sondern Weintrinken ist streng genommen eine kulturelle Praxis und die will gelernt sein, wie alle anderen kulturellen Praktiken auch. Und ich glaube nochmal, diesbezüglich kann man wirklich einiges von unseren italienischen Freunden lernen, bei denen etwa der Sommelier so eine Art hohe Priester des Weinkultes ist und dann die Degustation zelebriert, allein durch diese Performance schon die Beteiligten in eine gehobene Stimmung versetzt. Also als bloßer Konsument findet man das vielleicht albern, aber für kultivierte Menschen schafft das so einen Rahmen, wo etwas von dieser kultischen Magie des Weingenusses doch noch aufleuchten kann.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.